Guten Morgen. Ich habe eine enorm wichtige Frage für mich. Wie findet ihr meine Frisur? Wisst ihr, warum das wichtig ist für mich? Ich habe versucht, während 4 Wochen zum Friseur zu gehen. Und dann fand ich keine Zeit. Und dann war ich in Jerusalem letzte Woche und habe dann mich abgesetzt von der Gruppe, die ich leite, und bin in der Altstadt im Bazar zu einem Friseur gegangen. Und der Überwurf sah schon ziemlich Occasion aus. Und ich habe mich gefragt, wie wohl dann die Schere aussehen sollte und das Messer. Ich habe die Augen geschlossen, habe kurz dem Araber ins Gesicht gesehen und seinen Blick angesehen. Ich war der erste Ausländer auf seinem Stuhl. Aber was soll ich sagen? Ich bin in den Händen des Herrn, also habe ich mich gesagt, der Herr ist über mir, also kann ich auch mich in die Hände dieses Palästinensers geben. Jetzt noch einmal, wie ist meine palästinensische Frisur? Danke vielmal. Es gibt zumindest 4 Gründe, warum ich hier oben stehe mit Freuden. Erstens einmal habe ich mit 2 anderen Pastoren zusammen mit Marius Bühlmann eine Bruderschaft. Wir treffen uns 3-4 Mal im Jahr, um auszutauschen, einander gegenseitig zu motivieren, zu tragen und das Herz zu teilen. Dabei habe ich Marius als einen Mann erlebt, der eine unerhörte Liebe hat für die Menschen und für Gott. Und einen unerhörten Hunger hat, dass das Reich Gottes herunterkommt. Dass die Kraft Gottes näher und viel stärker bei uns ist. Und diesen Hunger, dieses Ausstrecken nach der Gegenwart Gottes, nach den Heilungen, nach dem Gesundwerden und so weiter, nach dem strecken wir uns auch aus in unserer Kirche und das verbindet uns. Wir tun das einerseits mit Lehre, indem wir die Gemeinde lehren darüber. Und andererseits tun wir das, indem wir das, was Gott tut. Gestern haben wir ja von den Äpfeln gehört, von den ganz kleinen Äpfeln und von den großen, rotbackigen Äpfeln. Nebenbei, ich habe Äpfel nicht gern, aber diese schon. Und wir haben kleine Äpfel noch bei uns. Sie sind noch ziemlich grün. Aber das, was Gott tut in unserer Mitte, ehren wir im Gottesdienst. Einerseits, indem wir Zeugnisse vorlesen und das ermutigt die Leute wieder und andererseits nehmen wir Videos auf, zu Hause, Home-Stories und so eine Story möchte ich euch jetzt zeigen. Und Entschuldigung, der Video ist in Schweizerdeutsch.
Ich bin als jüngster von 4 Kindern aufgewachsen und ich habe relativ schwere Kindheit hinter mir. Ich bin immer ein schwarzes Schaf von der Familie und in der Eheseelsorge ist dann das auch zur Sprache gekommen, dass ich meinen Eltern und meinen Geschwistern vergeben sollte. Ich habe dann das auch im Januar machen, im Beisein von meiner Frau, von meiner Tochter und vom Schwiegersohn. Und ich habe ihnen auch gesagt, einfach ein Kreuz geben. In der Gemeinde das Zeugnis abgeben von seiner Heilung, von seiner Knieartrose. Und ich selber, ich habe seit über 30 Jahren Knieprobleme. Man hat schon mehrmals operiert und ich habe immer Knieschmerzen. Es ist dann der Aufruf gemacht worden, dass die Leute für ihre Knie betteln sollen. Ich selber war gar nicht gross angesprochen. Meine Frau hat dann auf einmal gefunden, du, auch du bist gemeint. Ich bin dann aufgestanden, bin ins Gebet gegangen und es haben 2 Personen auf mich gewartet. Sie haben meine Knie angelangt, sie haben die Hände aufgelegt, sie haben mich gesalbt, sie haben gebetet und ich habe nichts gespürt. Ich habe ihnen aber gesagt, ich werde am Nachmittag einen Test machen, wie es aussieht mit meiner Knie. Ich bin mit meiner Frau ins Doggenburg und wir sind vom Gablüt auf Wildhaus runtergelaufen. Normalerweise kann ich das immer noch nicht schützen. Die Das Mal habe ich es zu Hause gelassen. Ich bin beim Auto angekommen, das Wildhaus. Und meine Knie haben gehebt. Sie haben nicht wehgetan. Sie waren nicht schwul. Es ist eine ganz neue Erfahrung, ohne Knieschmerzen so etwas dürfen zu machen. Auch beim Skifahren im März ist das gegangen ohne Kniestütze. Und ich danke unserem Vater für diese wunderbare Heilung.
Wir erleben es und sind überzeugt, und das haben wir auch gestern gehört von Bill Johnson, dass wenn wir das, was Gott tut, ehrt, dass mehr geschieht. Auch wenn das, was er tut, vielleicht noch ganz klein ist. Darum sage ich in der Gemeinde, es gibt eine Todsünde. Das ist, wenn ihr euer Zeugnis nicht abgebt, wenn ihr nicht weiter erzählt, was Gott tut. Dann habt ihr in diesem Zeugnis gesehen, dass dieser Mann innere und äußere Heilung erlebte. Das beides ist ebenso wichtig, innere Heilung und äußere Heilung. Und wir haben gesehen, wie es bei ihm ging. Er hat das Zeugnis gehört von einer Heilung von Knien und hat gesagt, was Gott an mir, an dem tat, an den Knien, das kann er bei mir wieder tun. Und das zelebrieren wir auch. Wir glauben, dass wenn Gott etwas tut, eine Art von Heilung, dass er dann diese Art von Heilung, den Glauben freisetzt für andere Menschen in der Kirche, dass sie wieder Glauben haben für die gleiche Art von Heilung. Das ist also das Zweite, was uns verbindet, warum ich hier bin. Diese Sehnsucht, dass die Äpfel größer werden und rote Backen bekommen. Das Dritte, was uns verbindet, ist das Herz für Menschen am Rande der Gesellschaft. Wir haben die Quellenhof-Stiftung mit über 140 betreuten Menschen aus dem Rande der Gesellschaft. Das Nächste, warum ich zugesagt habe, war ein Besuch in Reading von meiner Frau und mir vor 2 Jahren. Wir gingen dorthin und hörten viel von Heilung und sahen auch Heilungen. Und wir waren einquartiert bei einem Ehepaar mit einer wunderschönen Villa, mit einem wunderschönen Garten. Lilo, du warst auch schon dort, glaube ich. Und wir waren zu einem Gartenhaus. Und dieser Mann wurde schrecklich krank. Er hat eine Krankheit, ich weiß nicht, wie sie heißt, sie ist katastrophal. Er muss mehrmals die Woche ins Spital zu Behandlungen. Und das Haus gehört der Bank. Und wenn du in die Mall gehst dort, siehst du, was das Haus kostet. Es ist ausgeschrieben. Er ist bankrott, er ist am Ende, finanziell und körperlich. Und ich habe gedacht, wie macht das dieser Mann in einer Gemeinde, wo so viel Zeugnis gegeben wird über Heilungen? Ist es nicht so, dass Menschen, die krank sind und im Moment noch nicht geheilt werden, oft dann irgendwo Frust bekommen, weil sie nicht geheilt worden sind bis jetzt? Und wenn sie ein Zeugnis hören, sitzen sie da und denken, warum ich nicht? Und ich habe gedacht, wie reagiert dieser Mann? Und an einem Abend habe ich diesen schwerkranken Mann auf der Bühne der Battle Church gesehen, beim Fahnenschwingen. Und sein Gesichtsausdruck, das Gesicht ist kaputt, das Gesichtsausdruck sagte alles. Es strahlte die Liebe, die Freude, die Leidenschaft zu Jesus Christus aus, trotz allem. Halleluja! Natürlich erlebten wir viel in Reading, aber das Zweite hatte eigentlich gar nichts mit der Kirche zu tun. Wisst ihr, ich bin eigentlich eher ein Bodenständiger. Ich habe ja mal versucht, eine Bauernlehre zu machen, habe sie dann aber abgebrochen und für die Welschen, ich habe gesagt, je suis parti, Jean. Das ist doch das Einzige, was ich kann auf Französisch. Und dann bin ich dann Reading so Leuten begegnet, die da so gelacht haben, wie ein paar gestern Abend. Und ich habe gedacht, schon etwas speziell für mich. Und ich muss sagen, ich hatte nicht eine allzu große Meinung von diesen Leuten. Es waren immer etwa die gleichen. Und dann, wir waren nicht in der Gemeinde 2 Tage, wir haben Ausflüge gemacht und am Abend todmüde ins Bett, meine Frau und ich. Und ich habe ihr noch eine gute Nachtküssli gegeben, oder? Und noch unser Abendgebet, nichts gefragt, nichts, und plötzlich ging's los. In unserem Bett. Ich. 2 Stunden haben wir gelacht. 2 Stunden lang. Und immer wollten wir aufhören. Und es ging einfach nicht. Dann haben wir gesagt, jetzt hören wir auf. Und wenn ich dann ins Gesicht meiner Frau schaute, hatte die ein Gesicht wie ein Engel. Und ich wusste bis zu diesem Moment nicht, dass wenn man einem Engel ins Gesicht schaut, dass man dann lachen muss. Und wir lachten uns krumm und wir hatten schon Bauchschmerzen. Und dann kamen mir alte Chorusse, die ich ganz vergessen habe, die ganz alten. Und dann haben wir gelacht, nach 2 Stunden sind wir eingeschlafen, am anderen Tag war ich neu verliebt in meine Frau. Halleluja! Am anderen Tag habe ich meine Frau angeschaut und gesagt, Schätzchen, ich habe dich so gern. Und jetzt fragen mich die Leute, 2 Jahre her, ist das immer noch geblieben? Ja, die Flugzeuge sind nicht mehr immer da. Aber ich sage euch, es hat eine Veränderung in unsere Ehe hineingegeben. Und, weiß nicht, ob man es da darf sagen, unser sexuelles Leben ist fantastisch. Noch etwas verbindet uns. Martin Bühlmann hat am Samstagmorgen von seinen Limitierungen erzählt und dass er oft fragt, ob Gott ihn brauchen kann. Warum Martin, fragt er sich oft, es gibt doch andere. Gott, machst du keinen Fehler mit mir? Martin, die gleiche Frage stelle ich mir, je älter ich werde. Und das nicht einfach so fromm rausposaunt, sondern von ganzem Herzen. Ich habe 2 Ausbildungen. Die eine als Landwirt, die habe ich eben nach 8 Monaten abgebrochen. Und die andere ist 1 Jahr als Briefträger. Das war's dann. Ich bin nur 8 Jahre in die Schule und habe über 20 Jahre unter Depressionen gelitten. Und ich habe oft meinem Gott gesagt, warum nimmst du mir das Zeugs nicht weg? Warum schenkst du mir nicht, dass ich nur 5 Stunden schlafen kann, muss, dass das reicht, dass ich mehr dienen kann, wie der und der andere und jene? Über meinem Leben stand ja sowieso, dass ich ein Versager werden würde, hat schon die Psychiaterin gesagt, meinen Eltern. Ich habe lange gebetet, dass die Depressionen weggehen. Ich weiß, es hat viele Leute auch hier, die haben Depressionen. Und eines Tages habe ich mal für eine Zeit aufgehört zu beten dafür. Aus folgendem Grund. Ich habe gemerkt, dass ich immer jemand anders sein möchte, als ich war. Dass ich nicht bereit war, die im Moment von Gott zugelassenen Begrenzungen in meinem Leben zu akzeptieren und Ja zu sagen. Ich habe gemerkt, es gibt Zeiten, um Heilung zu beten, und es gibt Zeiten, eine Begrenzung auch einmal anzunehmen und sich damit nicht zu arrangieren, aber doch nicht immer im Wartsalleben zu schielen nach anderen Lebensumständen. Und ich habe gemerkt, dass ich trotz meiner Nichtausbildung, trotz meinen Depressionen, trotz den Tagen, in denen ich nicht arbeiten konnte, gebraucht werde von Gott und sein Ja über meinem Leben stand. Und nach 20 Jahren habe ich 3 Träume gehabt und ich habe Heilung erfahren. Komplette Heilung. Je länger ich im Glauben bin, je mehr brauche ich das Kreuz. Je mehr stehe ich unter das Kreuz und sage, danke Jesus, dass du mein Versagen getragen hast. Denn je länger ich mit Gott unterwegs bin, je mehr mutet mir der Heilige Geist zu, meine Fehler zu sehen. Die falschen Worte, mein falsches Reagieren, all das Zeugs. Und es ist gut zu wissen, dass wir eine Kreuzesgemeinschaft sind, dass wir alle Vergebung brauchen und alle die gleiche Annahme haben bei unserem himmlischen Vater im Himmel. Okay, here we go. Ich will jetzt über das Thema sprechen, das ganz eng mit meinem Leben verbunden ist. Das Thema heißt, das Spannungsfeld von einer Vision haben bis zu dem Moment, wo diese Vision zur Umsetzung kommt. Ein Mann, der mir sehr viel bedeutet in meinem Leben, ist der David aus der Bibel. Und ich schlage auf, und wenn ihr wollt, könnt ihr das auch tun, 1. Samuel 16, und zwar mal ab Vers 12. Ihr wisst ja, dass da der Samuel kam und dann wurden die Söhne aufgestellt und dann hat der Samuel beim Ältesten begonnen. Das war natürlich Kultur. Und dann sagte Gott, der ist nicht. Dann ging er zum Zweiten, zum Dritten und so weiter. Da war kein Sohn mehr. Dann wurde Isai gefragt, du, gibt's da noch einen anderen Sohn? Und dann hat der Isai gesagt, ja, wer ist beim Schafehüten? Dann hat man den geholt. Und ich lese jetzt 1. Samuel 16 ab Vers 12. So ließ Isai David holen. Er war ein gut aussehender junger Mann, ähnlich wie ich, braun gebrannt und mit schönen Augen. Das ist er, sagte der Herr zu Samuel, salbe ihn. Da nahm Samuel das Horn mit dem Öl und goss es vor den Augen seiner Brüder über Davids Kopf aus. Da war es dann vorbei mit der Frisur, oder? Sogleich kam der Geist des Herrn über David und verließ ihn von da an nicht mehr. Samuel kehrte wieder nach Rama zurück. David wurde hier zum König gesalbt. Doch bitteschön, wo blieb die Krone? Wo blieb der Thron? Wo blieb der Palast? Wo blieb der Ruhm? Wo blieb die Ehre? Nirgends. Nach der Salbung ging straight ahead zurück zur Schafologie. Dann zum Harfenspielen beim tobenden König. Königswürde nirgends. Doch endlich, nachdem er den David zur Strecke gebracht hatte, endlich, als er in den Krieg ging, als er Siege heimbrachte, als die Jungfrauen Reigen tanzten und sangen, Saul hat 1000 erschlagen, David aber 10.000, oder? Jetzt begann etwas zu erwachen in seinem Herzen. Er merkte, jetzt kommt die Vision näher, der Thron ist in Griffweite. Doch dann Eifersucht, Hass, 2 Mordversuche, David blieb nur die Flucht. Es folgten dramatische Szenen, der Abschied von seinem Freund Jonathan, das wäre schon so eine Schnulze im Schweizer Fernsehen wert. Dieser dramatische Abschied. Dann die folgenschweren Lügen für ein paar Brote und ein Schwert, das den Priestern von Nob das Leben kostete. Dann ganz, ganz unten beim König in Gat. Da musste er sich wahnsinnig stellen. Der König, der Gesalbte, er kratzte an der Wand und ließ den Speichel in den Bart laufen und schlug mit dem Kopf gegen die Wand. Und der König sagte, seid ihr eigentlich wahnsinnig? Habe ich nicht genug Wahnsinnig in meinem Land? Jetzt bringt er den auch noch her, weg mit dem. Ganz, ganz unten. Es gibt einen Psalm, den er geschrieben hat in dieser Tiefe des Lebens. Wo um Himmels Willen War da der Thron? Wo war das Versprechen? Wo war diese Vision? Wo war dieses Wissen in seinem Leben, was aus seinem Leben herauswachsen sollte? Wo bitte? Er verkroch sich in der Wüste. Er verkroch sich in den Höhlen. Und dann hat er die Gelegenheit. In der alten Übersetzung heißt es, und Saul ging hin, um seine Füße zu bedecken. Ich habe als junger Mann immer gedacht, um Himmels Willen, stieg der in den Schlafsack oder was hat er gemacht? Was heißt das, Füße bedecken? Dann die neuen Übersetzungen sagen, er verrichtete seine Notdurft. Da wusste ich auch noch nicht, was das heißt. Ich bin ja nicht ein Gebildeter, oder? Und jetzt, die neuen Übersetzungen weiß ich, er ging einfach auf die Toilette. Also der David war hinten in Engedi, der Saul war vorne und seine rechten Leute sagen zu ihm, now is the time. David, du bist gesalbt zum König. Jetzt ist es ein Meter weit zu deinem Königreich. Bring ihn um. Und David brachte ihn nicht um. Er half der Vision nicht nach, indem er etwas tat, dass er einen Gesalbten des Herrn anrühren wollte. Und das Herr hatte Erfolg. Der Saul weint und sagte, David, du bist besser als ich, ich rühre dich nie mehr an. Na, nie mehr. Kaum hat er sich erholt, der Saul, verfolgte er schon wieder der David. Und der David hatte die zweite Chance. Jetzt sagte sein Kriegsminister, David, now is the time. Es ist die Mutter aller Chancen. Ich weiß nicht, was ich getan hätte, ehrlich. Martin, was hättest du gemacht? Steht dir, die Vision war da. Er hatte das Recht, König zu werden. Und noch einmal, er verzichtete darauf, seine Hand an einen Gesalbten des Herrn anzurühren. 12 lange Jahre. 12 lange Jahre. Was für ein Spannungsfeld von der Verheißung, von der Salbung, von dem Versprechen, von der Auserwählung, von dem tiefen Wissen in seinem Herzen, was er einmal sein wird, bis er es dann endlich war. Von der Vision bis zur Umsetzung heißt mein Thema. Was meine ich, wenn ich heute von Vision rede? Ich möchte da den Bogen weit spannen. Mit Vision meine ich auch Verheißung oder ein Versprechen in deinem Leben. Etwas, von dem du, ob du jung oder alt bist, tief in deinem Herzen weißt, yes, für das bin ich geboren. Von dem du vielleicht weißt, das wird aus meinem Leben herauswachsen. Nicht einfach nur ein Wunsch, sondern ein tiefer, gottgegebener, von Gott in dich hineingelegter Traum, vielleicht schon als du ganz klein warst, vielleicht 18, 12, 15, 20 Jahre alt. Eine tiefe Überzeugung, ein innerer Eindruck, ein Reden von Gottes, was aus deinem Leben wachsen könnte. Ich bin einer Vielzahl solcher Verheißungen begegnet. Ich habe oft so ein inneres Wissen in meinem Leben gehabt. Träume, ich nenne sie heute Morgen Visionen. Dabei bin ich immer den gleichen Herausforderungen begegnet wie der David. Und ich begegne sehr viele Menschen, die begegnen diesen Herausforderungen auch. Das Spannungsfeld von etwas Wissen, etwas lebt in dir, bis es zur Umsetzung kommt. Es ist ein enormes Spannungsfeld von etwas Wissen, bis es Wirklichkeit ist. Es ist ein enormes Spannungsfeld herauszufinden, wann soll ich einfach warten und wann soll ich Schritte tun. Es ist ein Spannungsfeld, die Zeit der Zubereitung nicht zu verachten, und dann den Weg zur Realisierung zu finden von dem, was in deinem Herzen ist. Mose. Mose hatte doch etwas in seinem Leben. Er wusste doch, er konnte doch diese Not nicht mit ansehen mit diesem Volk Israel. Darum erschlug er den Ägypter. Da war schon etwas in seinem Leben drin, noch ungeheiligt, noch unfertig. Aber dieses Nein. Und dann 40 Jahre Wüste, Zubereitung und dann war es soweit. Verachte die Zeit der Zubereitung nicht. Und weißt du, oft sieht der Weg total anders aus, als den Weg, den du dir vorstellst zur Realisierung. Immer. Wenn ich etwas in meinem Leben sah, war der Weg anders, als ich ihn mir dann ausgemalt hatte. Immer war er anders. Und es gehört zu deiner Aufgabe im Gebet und auch im Rat von Müttern und Vätern herauszufinden und im Vorwärtsgehen und die Türen nicht einrennen, herauszufinden, wo die geschlossenen und wo die offenen Türen sind. Es ist ein enormer Kampf in dieser Zwischenzeit. Es war ein Kampf für den David. Es war vermutlich auch ein Kampf für den Mose. In dieser Zwischenzeit, es ist so ein, wie ein Pfeilbogen, der gespannt ist. Man weiß, was wird. Es ist ein Kampf, dass man diese Spannung in dieser Zeit nicht verliert. Dass die Vision nicht verloren geht. Dass dieser Wunsch, dieses Überzeugtsein im Herzen nicht einfach davon schmilzt. Es ist aber auch ein Kampf in dieser Zwischenzeit, deinen Traum, den Gott dir ins Herz gelegt hat, nicht für ein Linsengericht zu verkaufen. Wie oft war ich nahe daran, in meinen Geschäftsreisen zum Beispiel im Fernen Osten, wo thailändische und fernöstliche Frauen zu meinen Typen gehören würden. Wenn sie serviert wurden nach einem Geschäftsdiener, wie schnell war ich daran? Wie oft war ich nahe daran, meine Vision über meine Familie, über meine Gemeinde, über das, was werden wollte, aufzugeben, zu verkaufen für ein Linsengericht, für ein momentanes Bedürfnis? Es ist nur Gnade. Amazing Grace haben wir gesungen als erstes Lied. Es ist nur Gnade, dass ich hier stehen darf und es nicht passiert ist. Schon als 15-Jährige habe ich meine erste Bekehrung erlebt. In welchem Land? In Gouarnon, sur Cossonay. Und bei der Stadtmission. Was für eine Arbeit. Stadtmission. Morsch, Lausanne. Und seit da war mein innerster Wunsch, eine glückliche Ehe zu führen. Es war eine Vision in mir drin, wie meine Familie aussehen könnte. Wie ich mit meiner Frau, der späteren Frau, harmonisch leben möchte. Ich habe dann mit 20,5 nach der Rekrutenschule geheiratet und schon im Hochzeitsjahr hatten wir Streit. Meine Frau war krankhaft eifersüchtig, hoch 3. Wir haben uns nicht nur Worte, sondern auch Gegenstände an den Kopf geworfen. Hat mich oft geschämt am Morgen, wenn ich ins Treppenhaus ging. Was denken die Nachbarn? Was haben die nachts mitbekommen? Es war die Hölle. Und Eheberater haben uns empfohlen, uns scheiden zu lassen. Eine Psychiaterin hat uns empfohlen und gesagt, das funktioniert nie bei euch. Aber ich hatte eine Vision. Ich hatte sie in meinem Herzen. Und ich wollte es nicht aufgeben. Wir haben viele Jahre zusammen gekämpft. Und es hat sich gelohnt. Ich weiß, dass es nicht immer so geht. Und ich verurteile gar niemanden, im Gegenteil. Ich ermutige dich, wieder aufzustehen, wenn du es nicht geschafft hast. Aber heute ist ein Morgen da, Ehen zu ermutigen auch. Menschen, die eine Menschen, die eine Vision haben für ihre Ehe. Noch einmal zu glauben. Und noch einmal zu gehen. Noch einmal zu bitten. Das Zweite, was auch unter dieses Thema als Anschauungsbeispiel dienen kann. Ich habe eine zweite Bekehrung erlebt. Mitten in dieser schrecklichen Ehezeit. Mit 22. Mit 15 habe ich mich entschieden, ich will nicht in die Hölle, sondern in den Himmel. Und mit 22 habe ich mich entschieden, ich will meinem Herrn dienen. Das sind zwei verschiedene Bekehrungen gewesen bei mir. Und ich habe den Vers bekommen, für mich von Gott, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch dazugegeben werden. Und ich habe begonnen, wisst ihr, mit vielen, vielen Fehlern, die ich in meinem Leben gemacht habe. Aber etwas habe ich getan. Ich habe an meinen Visionen, meinen Träumen festgehalten. Und ich habe diesen Vers genommen mit 22, 23 Jahren. Habe gesagt, ich will zuerst nach dem Reich Gottes trachten. Und ich habe mich entwickelt, den Knopf aufgetan in der Geschäftswelt. Ich wurde Einkäufer für Sportartikel für 50 Geschäfte und konnte in der Welt rumreisen und alles. Habe Karriere gemacht, aber mir war das Reich Gottes immer zuerst. Ich habe eine kleine Versammlung im Zürcher Oberland mit 8 alten Frauen geleitet und einem Bauern. Und war Geschäftsmann. Aber ich habe gesagt, Herr, ich diene dir, wo du willst. Ich habe nie davon geträumt, eine große Kirche zu leiten. Ich habe nie geträumt, ein großer Hecht im Aquarium des lebendigen Gottes zu werden. Nie. Ich habe nur meine Vision gehabt. Diesen Vers. Und ich habe lange gesagt, Gott, wo ist das, was du dazu tust? Ich trachte zuerst nach deinem Reich. Ich stelle vieles hinten nach. Und heute kann ich sagen, es hat sich gelohnt. Gott hat Frucht gegeben. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch hinzugetan werden. So, ich lande schon bald, in 10 Minuten lande ich. Ich hatte eine Vision für die Quellenhof-Stiftung. Eine Vision, wo ich alles sah, im Endausbau. Ich kniete vor meinem Bett, und war eine Wachvision. Und dann ging ich zu den Leitern der Kirche und habe gesagt, ich habe eine Vision. Ich habe ihnen erzählt, hätte mindestens 20 Millionen Franken gekostet. Unsere Gemeinde dazumal war etwa 100 Leute. Und die Ältesten haben gesagt, Johannes, vergiss es. Und ich habe gesagt, aber ich hatte diese Vision, könnt ihr auch beten? Und ich bin rausgegangen und habe mich entschieden, das Ding selbst durchzuziehen. Und dann habe ich die Bibel aufgeschlagen, da steht dummerweise, man soll sich der Leiterschaft unterordnen. Und wenn ich eine Vision habe, dann erzähle ich es immer allen schon. Und ich musste allen anrufen und sagen, ich hatte schon die Staff, alles beieinander. Habe gesagt, du, alles abgeblasen, alles abgeblasen, alles abgeblasen, alles abgeblasen. Dieses Spannungsfeld. Wohl dem, der es aushält, die Vision nicht aufgibt, wartet auf den richtigen Zeitpunkt. Und wenn du ein reifer Christ bist, dann kannst du junge Menschen oder andere ältere Menschen, die mittendrin stehen, ermutigen, nicht mit dem Kopf durch die Wand, aber auch nicht aufzugeben, den Spannungsbogen zu halten. Und dann wurde das erste Therapiehaus für Drogensüchtige. Wir hatten eigentlich eine WG geplant für schon Leute, die schon im Entzug waren, aber es kommt immer anders, als man denkt. Das Haus war etwa ein Jahr offen. Dann bekam ich nachts ein Telefon. Der Rolli liegt tot in der Badewanne. Es war ein Mann, den meine Frau und ich 2 Jahre begleitet hatten, bevor er in die Therapie ging. Er hatte Ausgang, kaufte sich Heroin, lag in die Badewanne hinein, ließ das Wasser laufen und spritzte sich eine Überdosis. Polizei. Alles ganze Rösslispiel war dort. Und ich habe gedacht, jetzt ist das Ende. Aber ich habe eine Vision festgehalten. Noch viele solche Tiefschläge. Manchmal gibt es aber auch Leute von außen, die einem helfen müssen. Es ging dann um den Weiterausbau mit der Zeit, um das Teenager-Wohnhaus. Das war ein Bestandteil meiner Vision. Und ich versuchte, diese Vision umzusetzen. Wenn ich sage ich, meine ich immer mit meinem Team natürlich. Ich bin der Visionär und die anderen machen die Arbeit, oder? Aber ich leide dafür in der Vision drin. Das Teenager-Wohnhaus, und ich habe eine Baubewilligung eingegeben, bekam eine Bauverweigerung, ich habe Geld gesammelt, ich habe keinen Franken gefunden und habe die Vision abgeschminkt. Und dann rief mich eine Frau an von einer nicht-christlichen Stiftung. Herr Wirth, ich habe von Ihrer Vision fürs Teenager-Wohnhaus gehört. Ich habe gesagt, ach, wissen Sie, das ist passé, das ist vorbei. Sie sagte mir am Telefon, Herr Wirth, geben Sie Ihre Vision nicht auf. Wir geben die ersten 100.000 Franken. Und jetzt feiern wir im Juni das 10-Jährige. Halleluja! Ich stehe im Moment in einem Seniorenprojekt. Town Village. Da stand im IDEA, in all den christlichen Zeitschriften. Es kam in Life Channel. Ich habe das überall hingeschrieben und Geld gesammelt und alles. Wir waren kurz vor dem Kauf von 65 Wohnungen für ein generationendurchmischtes Wohnen. Und eine Grossbank hat es uns weggeschnappt. Der Herr hat es geheißen, bin ich überzeugt. Und jetzt fragen mich alle Leute, Johannes, wo ist jetzt? Früher vorher haben sie mir gesagt, Johannes, wenn du eine Vision hast, dann klappt das sowieso. Wir vertrauen dir. Und jetzt klappt es nicht. Mindestens nicht so, wie ich es gedacht habe. Das ist, wie wenn du gegen eine geschlossene Tür rennst. Du hast deine Beule, liegst am Boden, siehst ein paar Sterne und dann hast du die Wahl. Entweder du bleibst liegen oder du stehst wieder auf. Ich bin am Aufstehen wieder. Ich bin schon aufgestanden. Und es geht weiter. Es geht weiter. Verstehst du? Es gibt einen anderen Weg. Es gibt einen Weg. Er ist einfach anders und ich bin am Suchen, wo die offene Tür ist. Es gibt ein Spannungsfeld zwischen unserem Wissen und der Umsetzung und dem Wegfinden. Leider halten viele Leute diese Spannung nicht aus. Junge Leute, ihr haltet die Spannung nicht aus und heiratet den falschen Punkt. Manchmal kann ja Gott auch aus Mist noch Dünger machen. Ich habe am Schluss von der Stiftung erzählt, ich könnte euch viele, viele Beispiele erzählen. Ich habe mich letztens vor 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen, weiß es nicht mehr, einem Liegenschaftenverwalter vorgestellt, weil ich Wohnungen von ihm mieten will. Ich habe gesagt, grüezi, mein Name ist Johannes Wirth, Präsident der Quellenhofstiftung, ich bin von Visionen geplagt. Aber Freunde, brechen wir es wieder runter. Es geht nicht darum, dass du ein großer Fisch oder Fischin wirst, oder? Das geht nicht darum. Es gibt kleine Dinge. Es gibt Mütter, die beten für ihre Töchter und ihre Söhne. Es Sie haben ein Versprechen von Gott in ihrem Herzen. Sie haben eine Vision und ringen um das Werden dieser Vision. Gib nie auf. Wisst ihr, und jetzt bin ich dann wirklich zum Schluss. Ich war in einer Freizeit, in einem ganz frommen Haus. Und da war ein Mann, der hatte einen Unfall einmal gehabt und der war mir überhaupt nicht sympathisch. Also von dem konnte man gar nichts lernen. Und irgendwann kam er zu mir und hat gesagt, Bruder Johannes, da wird es ja schon so etwas, oder die Nackenhaare. Kennt ihr das? Bruder Johannes, ich sag dir was, gib nie auf. Das habe ich nie mehr vergessen. Und mein Buch heißt so, habe es in meinem ganzen Leben nie mal vergessen. Immer denke ich an diesen Mann. Gib nie auf. Das möchte ich dir zurufen heute Morgen. Verheißungen brauchen Zeit, Verheißungen brauchen aber auch Beine.